Offenbarung 6. Wir kommen jetzt zu den Siegeln. Die Offenbarung in ihrem geschichtlichen Teil, prophetisch-geschichtlichen Teil, Siegeln, Posaunen und Schalen. In Kapitel 4 und 5 haben wir den Gott des schöpferischen Raums und der geschöpflichen Zeit gesehen, den Gott, der die Geschichte und den ganzen Raum der Geschichte beherrscht. Und von daher ist er berechtigt, jetzt die Zukunft zu entschlüsseln. In Kapitel 6 beginnt die Entschlüsselung der Zukunft. Das heißt, die Zukunft ab Johannes des Apostels. In Kapitel 6 beginnt diese Zukunftsgeschichte und die wird beschrieben in Form von drei Bildern: Siegeln, Posaunen und Schalen. Diese Siegel, Posaunen und Schalen sind wie ein Fernrohr, ein Teleskop. Zuerst haben wir 6 Siegel und die bringen uns bis an die Zukunft Jesu Christi. Das 7. Siegel geht wieder zurück und bespricht die letzte Zeit dieser 6 Siegel. Die 6 Siegel übrigens sind 6 Formen von Beschreibungen der ganzen Zeit ab Neuem Testament bis Jesus wiederkommt. Die 6 Siegel beschreiben diese ganze Zeit. Jedes Siegel trägt etwas bei zur Schilderung dieses ganzen Bildes. Das 7. Siegel enthält 7 Posaunen, Trompeten, und bespricht eine kurze Zeit am Ende dieser Zeit, bevor Jesus kommt. Diese 7 Posaunen, oder bei den 7 Posaunen haben wir eine letzte, die 7., die wiederum enthält 7 Zahnschalen, sodass wir jedes Mal bis zur Wiederkunft Jesu Christi kommen. Die 6 Siegel bringen uns an die Zukunft, die 7 Posaunen beschreiben den letzten Teil davon, bringen uns wieder bis zur Wiederkunft Jesu, dann die Zornschalen beschreiben dann konzentriert noch eine ganz letzte Zeit innerhalb dieser großen Zeit bis zur Wiederkunft Jesu Christi, kurz bevor der Wiederkunft Jesu Christi. In Kapitel 6 beginnt jetzt diese Schilderung. Kapitel 6 haben wir die 6 Siegel. Das 7. Siegel, das beginnt dann in Kapitel 8. In Kapitel 7 haben wir dann eine Einschaltung von einer Vorschau. Das kommt dann dazwischen. Also besprechen wir Kapitel 6, eine ganz kurze Schilderung, ein ganz kurzer Überblick über verschiedene Aspekte, die diese ganze Zeit zwischen Johannes dem Apostel und der Wiederkunft Jesu Christi schildern. Ich fange an zu lesen, die ersten 2 Verse. Und ich sah, als das Lamm eines der Siegel öffnete. In Kapitel 5 wurde gesagt, dass das Lamm berechtigt ist, die 7 Siegel zu öffnen. Jetzt beginnt er, sie zu öffnen. Als das Lamm eines der Siegel öffnete, und ich hörte eines der 4 Lebewesen sagen, mit einer Stimme wie Donner, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der, der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm ein Kranz als Krone gegeben, und er ging auf, siegend und um zu siegen. Hier haben wir das erste von 6 Siegeln, das erste von 6 Gerichten über die Menschheit. Dieses erste Siegel ist bei den Auslegern ziemlich umstritten. Die einen Ausleger neigen zu einer Richtung, die anderen Ausleger zu einer anderen Richtung. Die Ausleger, die mit Kapitel 6 bereits die große Trübsal sehen wollen, die wären dazu geneigt, beim ersten Reiter, mit dem weißen Pferd, den Antichristus zu sehen, weil dies die große Zeit des Leidens ist. Aber wenn man berücksichtigt, dass Kapitel 6 nicht erst mit der großen Trübsal beginnt, sondern schon mit dem Apostel Johannes, dann muss man woanders ansetzen. Es könnte dennoch negativ oder positiv sein. Es gibt dennoch zwei Linien. Die einen meinen, der erste Reiter ist wie die anderen drei der ersten vier. Die ersten vier Siegel sind ja vier verschiedene Reiter, vier verschiedene Pferde mit Reitern. Die gehen parallel gleichsam. Dürer hat sie geschildert einmal in einem Bild über die Endzeit. Man muss berücksichtigen, dass das, was in Kapitel 4 beginnt, beschrieben zu werden, dass das nicht erst mit der Entrückung beginnt. Es gibt eine Auslegung, ich mag darauf Bezug genommen haben, es gibt eine Auslegung, die sagt, dass die sieben Sendschreiben ein Überblick sind über die ganze Zeit der Gemeinde. Aber diese Auslegung passt nicht zur Geschichte und es ist auch nichts im Text, das dazu Anlass geben würde. Vielmehr sind die Sendschreiben, Schreiben oder Diktatschreiben unseres Herrn an sieben damalige Gemeinden und was er jeweils einer Gemeinde zu sagen hat, das gilt allen sieben Gemeinden. Und was er diesen sieben Gemeinden zu sagen hat, gilt allen Gemeinden jener Zeit. Und was er diesen allen Gemeinden sagt, gilt allen Gemeinden jeder Zeit. Das heißt, wir können nicht ein Sendschreiben nehmen und sagen, dieses deckt ein gewisses Gebiet der Geschichte der Gemeinde Jesu ab. Dazu ist kein Anlass im Text und das würde auch nicht mit der Kirchengeschichte zusammenpassen. Man muss da ein bisschen zu stark pressen, um das hinzukriegen. Wenn wir also berücksichtigen, dass wir mit Vers 4 noch nicht bei der Entrückung sind, sondern immer noch in der Zeit des Johannes, und wir weiter berücksichtigen, dass in Kapitel 4 und 5 wir zuerst Gott sehen, Gott den Vater als Herrn der Schöpfung, Gott den Sohn als Herrn der Geschichte, und dann mit Kapitel 6 erst Prophetie über diese ganze Zeit haben, dann sind wir in Kapitel 6, Vers 1 immer noch in der Zeit von Johannes dem Apostel. Und in der Apostel bzw. die Prophetie beginnt, diese Zeit zu beschreiben. Jetzt müssen wir uns fragen, ist das etwas Positives oder ist das etwas Negatives, das hier beschrieben wird? Ich sah und siehe ein weißes Pferd. Ich möchte einmal zwischendurch eine Frage stellen. Kennt jemand von uns hier heute Abend noch ein weißes Pferd in der Offenbarung? Das Weib, das gebären sollte. Ich glaube nicht, dass die auf... Nein, die ist auf der Sonne, nicht wahr? Ich glaube, die hat... Ich weiß nicht genau, aber... Das weiße Pferd kommt noch einmal am Ende der Offenbarung vor, in Kapitel 19. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er auf einem weißen Ross. Und es ist gut möglich, dass dieses weiße Pferd an das erinnern soll, beziehungsweise das in der Offenbarung 19 auf dieses. Man wendet dann ein, dass hier geschrieben steht, der darauf saß, hatte einen Bogen, aber es ist nicht die Rede von einem Pfeil. Man will also diesen Reiter nicht mit Jesus vergleichen, weil Jesus, wenn er einen Bogen hätte, auch einen Pfeil hätte und er würde also ein richtiger Kämpfer sein. Nun, das ist nicht so schlimm und nicht so schwierig. Wenn die Schrift von einem Bogen spricht, dann schließt sie meistens den Pfeil ein. Der Bogen steht für Bogen und Pfeil. normalerweise. Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo Bogen vorkommt und im Zusammenhang merkt man, es ist auch von einem Pfeil die Rede. Nur weil hier nur von einem Bogen die Rede ist, heißt nicht, dass er keinen Pfeil hat. Mit anderen Worten, einen leeren Bogen. Heißt es, ihm wurde eine Krone gegeben oder einen Siegeskranz. Wenn wir das auf Jesus anwenden, dann passt das besser als zum Antichristus. Der Antichristus greift oder reißt die Herrschaft an sich. Ihm wird von Gott keine Krone gegeben. Aber Jesus wird eine Krone gegeben. Jesus selbst sagt, mir ist gegeben alle Vollmacht, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Ihm ist die Krone der Herrschaft gegeben worden. Und dann lesen wir auch noch siegend und um zu siegen. Die Reihenfolge ist interessant. Erst der Sieg, zuallererst die Krone, dann der Sieg, dann das Bemühen um den Sieg. Dies ist die Reihenfolge, in der es bei Jesus zutrifft. Das heißt, Jesus ist von Anfang an, bevor er in den Kampf hineingeht, schon der König, der Herrschende. Und sofort hat er schon den Sieg. Was hier jetzt geschieht, in dieser Zeit, in der wir heute leben, in der es Gemeinde Jesu gibt, ist die Verwirklichung des Sieges Jesu. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir den Sieg. Wir kämpfen, aber wir kämpfen siegend. Warum aber müsste Jesus einen Pfeil und Bogen haben? Was soll das bedeuten? Ich persönlich möchte hier von einem Gnadengericht sprechen. Denn ich glaube, dieser Reiter, dieses Pferd und der Reiter sprechen von Jesus in seinem Siegeszug im Evangelium durch die ganze Welt. Und wenn Jesus auf seinem Pferd gleichsam Menschen erobert, dann tut er das auch mit einem Pfeil und Bogen. In Offenbarung 19 hat er ein Schwert. Und dieses Schwert ist das Wort Gottes. Hier ist es ein Bogen und Pfeil. Aber in beiden Fällen könnte man vom Wort Gottes sprechen. Das heißt, Jesus erkämpft sich mit seinem Wort Menschenherzen. Er besiegt sie. Er verwundet sie in guter Absicht, wie zum Beispiel Saul von Tarsus. Saul von Tarsus saß auf seinem hohen Ross, aber er musste absteigen von diesem Ross und musste auf den Boden vor Jesus auf dem weißen Ross gleichsam. Und so ist es bei einem jeden von uns. Wer von Jesus erobert wird, der muss absteigen. Und der muss niederknien vor diesem großen Kämpfer und Sieger und gekrönten Jesus Christus. In diesem Sinne scheint mir, will die Prophetie und will Gott uns gleich am Anfang der Geschichte dieser ganzen Zeit zwischen Neuem Testament und Wiederkunft Jesu, der die Gemeinde so bedrängt ist, mir scheint ganz am Anfang dieser kurzen Geschichte, will das Wort Gottes uns deutlich machen, was immer kommen mag an Gerichten und Trübsal und so weiter, Jesus ist Sieger. Das scheint mir die erste Botschaft zu sein von dieser Serie, von diesen sechs Siegeln. Bevor etwas an Gericht gesagt wird, haben wir ein sogenanntes Gnadengericht. Jesus erobert die Herzen und übt ein Gnadengericht aus. Das heißt, weil er für uns gestorben ist, dürfen wir sein Gericht für uns in Anspruch nehmen. Und das ist seine Gnade. Wenn das stimmt, dann wäre das ein Trost zu Beginn. Wenn das nicht stimmt, wenn wir hier dennoch etwas Negatives haben, dann könnte es von Verführung sprechen. Aber ich meine, es wäre noch mehr darüber zu sagen, aber ich meine, es passt eher dazu, wenn wir es auf Jesus anwenden. Kommen wir zum zweiten Siegel. Vers 3. Die nächsten drei Siegel sind eigentlich eine Einheit. Die Siegel 2, 3 und 4. Ich möchte sie nennen das Kettengericht. Ausleger sehen in diesen dreien immer wieder eine Verkettung. Ich darf schon vorweg sagen, Es handelt sich hier um Krieg und Teuerung und Tod, und die drei gehen Hand in Hand. Hören wir, was darüber gesagt wird. Als er das zweite Siegel öffnete, wenn es heißt, er öffnete das Siegel, dann heißt es, dass Jesus diesen Abschnitt der Geschichte bestimmt. Er hat sie in seiner Hand. Da hörte ich das zweite Lebewesen sagen, komm und sieh. Und es ging aus ein anderes Pferd, ein rotes. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und damit sie einander erschlügen. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben, ein langes Schwert, könnte man auch übersetzen. Hier ist die Rede von Totschlag, von Krieg. Denken wir noch einmal daran, dass wir in der Zeit von Johannes dem Apostel sind, etwa 90 nach Christus, 95 nach Christus, also kurz vor 100 nach Christus. Denken wir auch daran, wenn wir etwas römische Geschichte kennen, dass die ganze Zeit, schon seit vor Christi Geburt bis in diese Zeit, eine große Friedenszeit gewesen war im römischen Reich. Als Jesus geboren wurde, war Friede im ganzen Reich. Und das heißt, die Sache des Evangeliums konnte in Friedenszeichen lanciert werden. Das war die Führung Gottes. Als er seinen Sohn in die Welt sandte, dann konnte dieses Evangelium vom Herrn Jesus Christus und von seinem Sterben und seiner Auferstehung, konnte in einer Friedenszeit seinen Anfang nehmen. Und jetzt, um etwa 100 nach Christus, hat es schon sehr viele Menschen erreicht, in Friedenszeiten. Die Straßen waren frei. Es waren gute Straßen in jener Zeit. Es war gute Postverbindung. Es war gute Meer- und Straßenverbindung. Es war eine einheitliche Sprache und so weiter. Es war Toleranz gegenüber den Juden. Die Verfolgung kam erst später. In dieser Zeit haben wir die sogenannte Pax Romana, den römischen Frieden, von der die antike Geschichte zu schreiben weiß. Das heißt also, wir haben in jener Zeit, wo Jesus und seine Apostel wirken, eine lange Friedenszeit. Aber jetzt wird angekündigt, dass dieser Friede von der Erde genommen wird. Und das stimmt, das trat ein. Bald nach dieser Zeit kommt Verfolgung. Sie ist schon zum Teil eingetreten. Rom zum Beispiel wurde verbrannt. Nero hat dann einen Bock suchen müssen, Sündenbock, und hat die Christen da gefunden. Aber die große Verfolgung, die kommt dann vielleicht mehr durch Domitian. Und der Krieg, der kommt dann erst später. Der große Krieg gegeneinander, die Völker gegeneinander. Und der Fall Roms kommt dann noch später. Aber ab jener Zeit, wo gegen das römische Reich als solchen gestritten wird, wo Aufstand kommt und Krieg von den Germanen und so weiter, ab jener Zeit bis heute haben wir Krieg auf Erden. Es gibt kein Imperium seitdem, obwohl einige es versucht haben hier und da, aber sie sind nur von kurzer Dauer und sind auch wiederum von Krieg gekennzeichnet, ob es das große deutsche römische Reich war, ob es das napoleonische Reich war, ob es das hitlerianische Reich war, immer wieder diese großen Versuche, ein Reich aufzurichten, waren von Krieg und Unruhe gekennzeichnet, sodass wir durch die ganze Zeit, seit dieser Zeit, Krieg auf Erden haben, bis in die heutige Zeit und heute in vermehrtem Maße. Das wird so bleiben, bis Jesus kommt. Bis Jesus wiederkommt, ist nicht Friede auf Erden, aber er wird den Frieden bringen und das große Friedensreich von 1000 Jahren aufrichten. Das ist, hier wird hier bekannt gegeben und wird dargestellt durch ein rotes Pferd, das wahrscheinlich von Blutvergießen spricht. Übrigens, deshalb bin ich auch geneigt, das weiße Pferd als echt anzunehmen und nicht falsch. Das heißt, es spricht von echtem Sieg, denn weiß war die Farbe des Sieges in der Antike. Und die großen Generäle haben ja gern weiße Pferde geritten bis zu Napoleon. Wir gehen zum dritten Siegel, immer noch in diesem Kettengericht. Jetzt haben wir wirklich Gericht, das der Herr Jesus ausübt. Als er das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Lebewesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe, ein schwarzes Pferd. Und der, der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier Lebewesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maße Gerste für einen Denar. Und schädige nicht das Öl und den Wein. Jetzt kommen traurige Zeiten. Normalerweise, wenn nicht ein besonderer Eingriff da ist von einer großzügigen Macht wie nach dem Zweiten Weltkrieg von Nordamerika her, normalerweise muss ja Teuerung auf Krieg folgen. Und das ist hier der Fall. Wir müssen nicht denken, dass über die ganze Welt Krieg herrscht oder über die ganze Welt Teuerung. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt immer wieder Krieg, hier und da, und es gibt immer wieder Teuerung seit jener Zeit, hier oder da. Das soll hier wohl gesagt werden. Hier wird von Weizen und Gerste gesprochen. Drei Maß Gerste für einen Denar. Das heißt, Gerste ist immer noch etwas billiger als der Weizen. Der Weizen ist teurer. Nun, das war auch in jener Zeit grundsätzlich so. Die Wohlhabenderen konnten sich Weizenbrot leisten, die ganz Armen mussten sich mit Gerstenbrot begnügen. Jetzt kommt aber eine Teuerung der Art, wo wer noch Gerstenbrot überhaupt hat, lebt damit an der Existenzgrenze. Drei Maß Gerste, je nach Größe der Familie, und man könnte dabei hungern. Wenn die Familie klein ist und man verdient noch einigermaßen, könnte man noch gerade durchkommen. Das heißt, die Gerstenbrotesser, die leben an der Existenzgrenze. Das sind die äußerst Armen wegen dieser Teuerung. Die leiden darunter. Die, die mehr Geld haben, die können sich natürlich Weizenbrot leisten. Das sind die wohlhabenderen Leute. Da heißt es, Öl und Wein schädigen nicht. Also das Korn ist geschädigt, das eigentlich Notwendige. Man braucht ja Brot, auf Öl kann man verzichten, ja, das muss man nicht haben. Wein muss man ja auch nicht haben, das ist schön, wenn man es hat. Ja. Was hilft jemandem Öl und Wein, wenn er nicht einmal Gerstebrot kriegt? Ja? Öl und Wein in Fülle, das heißt auf jeden Fall, das ist nicht in Mangelware, das ist nicht Mangelware. Wir merken also, die Wohlhabenden, die Reichen, die können sich, wenn sie Geld haben, sich Weizenbrot leisten und Öl und Wein. Sie haben also beides, das Notwendige und den Überfluss, den Luxus. Aber der Arme, der hat kaum zu leben, was hilft ihm dieses noch zur Verfügung stehende Öl und Wein? Öl wird gebraucht als Medizin und für das Haar, um es schön zu machen und so weiter und so weiter. Aber wozu will man das haben? Auf Luxus verzichtet man dann. Wir merken also, in dieser ganzen Zeit zwischen dem Neuen Testament und Wiederkunft Jesu Christi ist eine Divergenz zwischen Reich und Arm. Das hört nie auf. Das sollte uns zu bedenken geben, wenn Menschen auf uns zukommen und sagen, wir müssten mehr für die dritte Welt tun. Wir müssten die Welt verändern. Wir müssten die sozialen Zustände ändern. Das können wir versuchen, aber nicht um die Welt zu verändern, nicht um die dritte Welt zu retten, sondern weil jeder von uns an Jesus glaubt und etwas für Jesus tun sollte. Deshalb, wir können also jeder für uns sein bisschen beitragen, aber die Gemeinde Jesu ist zu schwach, um die Welt zu ändern. Sie hat nicht genügend Geld. Das heißt, unser Ziel ist es nicht, die Armut in der Welt zu beheben, sondern einfach gute Taten dort zu tun, wo Gott uns einen Armen oder Bedürftigen über den Weg führt. Wir können dort helfen, wo wir einen Auftrag haben, an einzelnen Stellen, aber wir werden nie alle Armut aufheben. Hat nicht Jesus gesagt, die Armen werdet ihr immer bei euch haben? Wir müssen also nüchtern sein und wissen, dass bis Jesus der Friedefürst kommt, ein großer Unterschied bleiben wird zwischen Reich und Arm. Nicht, dass wir uns da, wenn wir mehr haben, uns da trösten sollten und sagen, dann kann ich ja in Hülle und Fülle leben. Nein, jeder von uns sollte wissen, in Verantwortung mit seinem Geld umzugehen. Aber wir werden nicht die Not beheben können. Das, glaube ich, sollten wir hiervon lernen. Wir gehen weiter. Vers 7. Wir kommen zum vierten Siegel. Zum dritten Element im Kettengericht. Krieg, Teuerung und jetzt der Tod. Als er das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Lebewesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe, ein fahles Pferd. Und der Name dessen, der darauf saß, war der Tod. Menschen sterben durch Schwert, durch Hunger. Aber nicht nur dadurch, sondern es kommen noch neue Mittel des Todes. Und der Hades folgte ihm nach. Ich hoffe, niemand hat in seiner Übersetzung Hölle. Hat jemand? Die Hölle folgte ihm? Oh, das ist schade. Denn das ist nicht, was das Wort bedeutet. Es ist dasselbe wie Sheol. Sheol ist Hebräisch, Hades ist Griechisch und beides bedeutet einfach der große Bereich des Todes. Manchmal ist es das Grab, manchmal ist es der Ort, wo die Toten wohnen. Hier ist es wohl so gemeint, der Ort, wo die Toten wohnen. Aber da ist es beides, Paradies und Hölle. Hades oder Totenreich oder Totenbereich schließt beides, Paradies oder, wie heißt es in Lukas 16, Schoß Abrahams, ja. Beides, das Gute, der gute Teil und der böse Teil oder unangenehme Teil, beide sind eingeschlossen im Hades. Ich glaube, was die Prophetie hier sagen will, ist, dass die Menschen wissen sollen, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Sie kennen auch diese Redewendung, glaube ich, wenn jemand sehr viel gelitten hat und er dann stirbt, dann spricht man von einer Erlösung. Auch die unbekehrten Menschen sprechen so. Aber sie sind blind. Sie wissen nicht, dass was jetzt kommt, wenn er nicht bekehrt ist, ist viel schlimmer als dieses körperliche Leiden. Ja? Die Menschen sollen wissen, dass der Tod nicht eine Erlösung ist, an und für sich. Erlösung kommt nur durch Jesus Christus. Und wenn man ihn hat, dann ist der Tod eine Erlösung. Aber nur weil Jesus die Erlösung ist. Der Tod an und für sich ist keine Erlösung. Nach dem Tode kommt ein Weiterleben. Daran erinnert, werden wir hier erinnert. Und es wurde ihm Autorität gegeben, über ein Viertel der Erde zu töten, mit Schwert, mit Hungersnot, mit dem Pesttod und mittels der Tiere der Erde. Gott sei Dank. Diese Not ist begrenzt. Es heißt ein Viertel der Erde. Das kann sich bewegen von Zeit zu Zeit, einmal dieses Viertel, einmal ein anderes Viertel, aber die Not ist in Grenzen gehalten. Gott lässt nicht alle Welt umkommen, aber er züchtigt immer wieder die Menschheit. Warum? Damit sie zu ihm finden, damit das Evangelium Raum gewinnt, damit Jesus auf seinem weißen Ross siegend vorankommt. Übrigens, hier ist die Rede von einem zweiten Tod, das Wort wird zweimal gebraucht. In Vers 8, am Anfang heißt es, der Name dessen, der auf dem Pferd saß, war der Tod. Am Ende von Vers 8 heißt es, zu töten mit Tod oder mit dem Tode und mittels der Tiere der Erde. Ich weiß nicht, wie es in Ihrer Übersetzung heißt. Wie steht es bei Ihnen? Auch Tod? Mit dem Tod. Das sind doch andere? Das heißt? Wir töten. Hat nichts mit Pest zu tun? Ja. Das griechische Wort Tod wird nicht nur für das gebraucht, was wir mit dem deutschen Wort Tod bezeichnen, sondern dieses Wort wird auch gebraucht als eine Bezeichnung für Seuche oder Pest. Denken wir zum Beispiel an das Mittelalter, als die große europäische Pest stattfand. Durch viele Länder durchzogen Millionen starben. Da sprach man vom schwarzen Tod. Irgendwo auf der Erde, seit der Zeit von Johannes bis Jesus wiederkommt, es immer wieder Pest gibt oder Seuche. Und das kennen wir heute aufs Neue. AIDS hat schon solches Stadium erreicht. Ja? Wer hat dieses in seiner Hand? Nicht der Teufel, nicht der Mensch, sondern Gott regiert im Himmel. Und er misst die Not dieser Welt zu. Er sagt, wo die Not stattfinden soll und in welchem Maße. Es ist etwas Ernstes, das zu bedenken. Und wenn wir das natürlich in der Öffentlichkeit sagen, dann werden wir verschrien als Radikale oder als wer weiß noch was. Wir sind intolerant und so weiter. Aber wir müssen nüchtern sein und wissen, dass Jesus im Regiment sitzt und er die Not dieser Welt bestimmt. Gott sei Dank, sie bleibt begrenzt, aber er kann sie zunehmen lassen oder begrenzen, wie er will. Vers 9. Jetzt kommen wir zum fünften Siegel und dies ist wieder ein anderes Gericht. Wir haben das Gnadengericht gehabt, das Kettengericht, der drei Formen von Tod, jetzt das harrende Gericht, ein Gericht, das harrt. Als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erschlagen worden waren, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie hatten. Ich bleibe hier gleich stehen und bespreche diesen Vers. Die Seelen unter dem Altar, das sind solche, die erschlagen wurden. Das heißt hier, die wurden gemartert. Das sind Menschen, die für Jesus Christus starben, für das Wort und für das Zeugnis. Am Anfang in Kapitel 1 lesen wir, dass auch Johannes auf Patmos war, als er diese Gesichte bekam, wegen des Wortes Gottes und des Zeugnisses von Jesus Christus. Hier steht nur Zeugnis. Aber wahrscheinlich ist das Zeugnis von Jesus Christus. Wir haben eine Bibel und die enthält zweierlei. Sie ist das ganze Wort Gottes, Alten und Neuen Testamentes. Aber der Kern dieser Schrift ist das Zeugnis von Jesus Christus. Die ganze Heilige Schrift legt Zeugnis ab von Jesus Christus. Nicht spricht die ganze Bibel von Jesus, denn wir haben schließlich Geschlechtsregister, Geschichte von Israel, von Persern, Babylonien und so weiter. Aber mittendurch die ganze Geschichte zieht sich ein roter Faden von Zeugnis im Alten sowohl als im Neuen Testament. Ein Faden, ein Zeugnis von Jesus Christus. Das ist der Kern. Diese Leute hielten fest an beidem. Sie hielten fest an das ganze Wort Gottes. Sie hielten fest an der Offenbarung Gottes und im Besonderen hielten sie fest an Jesus Christus und sein Zeugnis. Sie waren Christen und waren bereit, für Jesus ihr Leben zu lassen. Beides sollten auch wir behalten. Wir sollten festhalten am Wort Gottes als Ganzem und es nicht fahren lassen. Und wir sollten ganz besonders festhalten am Herrn Jesus als unserem Heiland. Und die Seelen unter dem Altar, was soll das heißen? Nun, das ist wieder eine Erinnerung an das Alte Testament. Die Offenbarung ist ja sehr stark verflochten mit dem Alten Testament. Der Altar war ja im Tempel, außerhalb des eigentlichen Tempels, im großen Hof. Und dort war er nebst dem großen Waschbecken, wo die Priester sich reinigten. Der Altar war der Brandopferaltar. Das ist wahrscheinlich der Altar hier. Wenn dann Tiere geschlachtet wurden, wurde das Blut gesprengt an den Altar. Aber die Bibel sagt ja, dass die Seele im Blut ist. Das heißt, das Leben ist im Blut. Wenn ein Tier sein Leben lässt, oder wenn ein Tier das Blut fließen lassen muss, dann lässt es sein Leben. Hier haben Menschen ihr Leben, ihr Blut geben müssen. Aber anstatt Blut steht hier Seelen. Das heißt, ihr Leben haben sie gelassen. Da vom Altar die Rede ist, das bedeutet, dass sie geopfert wurden auf dem Altar. Sie lagen während ihres Lebens auf dem Altar Gottes, standen Gott zur Verfügung. Und als sie starben, war das ein Opfer an Gott. Denken wir an Epheser 5, 1 und 2, wo von dem Tod Jesu als einem Opfertod die Rede ist. Und so heißt es, sollte es bei uns sein. Wir sollten bereit sein, so unser Leben zu lassen. Römer 12, Vers 1 sagt, wir sollen unser Leben, unseren Leib hingeben als ein lebendiges Opfer. Diese Menschen haben das getan. Sie legten ihr Leben auf den Altar Gottes und wurden aufgeopfert. Da haben wir also zwei verschiedene Aspekte. Von der Welt her wurden sie einfach getötet, geschlagen, ja? So sieht das in der Welt aus. Aber von der himmlischen Perspektive aus waren sie auf dem Altar Gottes und war das ein heiliges Opfer, das sie drangaben. Und jetzt sind sie in der Ewigkeit und sie rufen. Vers 10, sie riefen mit lauter Stimme und sagten, bis wann, Alleinherrscher, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Sie rufen, sie können nicht verstehen. Wer abgeschieden ist, der kann noch nicht alles verstehen. Er muss nicht denken, dass er gleich schon alles verstehen kann. Diese Leute können noch nicht alles verstehen. Sie rufen nach Gericht. Ist das richtig, nach Gericht zu rufen? Die Täufer gelten als wehrlos, mehr oder weniger, ja, je nachdem. Ist es nun richtig, dass diese Leute, die gemartert wurden, zu rufen nach Gericht, nach Rache? Jetzt ist unser Gewissen, jetzt ist unser Glaube geprüft, ja? Was ist jetzt die Wahrheit? Was sagt die Schrift? Ist das jetzt richtig? Hier in diesem Text ist nichts Negatives darüber gesagt, dass sie dieses getan haben. Im Gegenteil, sie werden getröstet. Die Bibel sagt, dass der Tod der Gerechten in der Tat gerecht werden muss. Gott vergibt nicht einfach so, wie reiche Leute ihre Münzen ausstreuen. Heute nicht mehr so wie früher, aber das hat zu seiner Zeit, das hat es gegeben. So verteilt Gott nicht Vergebung. Gott verteilt Vergebung, wenn jemand wirklich Buße tut und sich auf den Opfertod von Jesus Christus beruft. Aber wenn er das nicht tut, dann muss er selbst sterben. Dann muss er selbst leiden. Und wenn jemand unschuldigerweise getötet wurde, ein Christ zum Beispiel gemartert wurde, dann muss sein Tod gesühnt werden. Dann muss er gerecht werden. Das heißt, sein Tod muss gerecht werden. Menschen, die töten, müssen bestraft werden. Christen legen nicht Hand ans Schwert und verteidigen sich selbst. Das tun sie nicht, weil sie wissen, dass Gott die Rache in seine Hand nimmt, Zorn in seine Hand nimmt. Er wird bestrafen. Was aber nicht heißt, nebenbei gesagt, dass es kein Schwert geben darf, dass eine Polizei nicht ein Gewehr tragen muss und dass es nicht eine Verteidigung geben muss im Lande. Das muss es schon geben, das sagt Paulus in Römer 13. Aber Selbstverteidigung, wo das Gericht nicht mehr seine Aufgabe erfüllt, ist uns nicht gegeben. Wir müssen da bereit sein zu leiden. Und die Hugenotten in ihrer Zeit haben falsch gehandelt, als sie zur Waffe griffen. Ja? Das hat man auch einsehen müssen. Die Gemeinde Jesu hat einsehen müssen, dass dort ein Fehler begangen wurde, als die Gemeinde Jesu sich in dieser Art und Weise verteidigen wollte. Auch die schottischen Protestanten haben sich verteidigt mit dem Schwert unter Umständen. Die Covenanters, die Verbündeten. Die Schrift gibt uns nicht dieses Recht. Vielmehr könnten wir Schriftstellen lesen, wo geschrieben steht, dass wir bereit sein sollten, das hinzunehmen. Die Regierung, die sollte für Ordnung sorgen. Aber wenn sie selbst, wie in Russland und anderen Ländern, die Verfolgung ist, die Verfolgerin ist, was sollen wir denn tun, ja? Wir dürfen unter solchen Umständen nicht das Schwert selbst in die Hand nehmen. Aber Gott wird strafen. Und es ist nicht ungerecht, von solchen dann nach Gericht und Rache zu rufen. Das ist nicht verkehrt. Diese Menschen müssen eines Tages gerichtet werden. Und deshalb sprechen wir von einem harrenden Gericht. Dieses Gericht harrt noch. Es lässt auf sich warten. Vers 11. Und es wurde jedem ein weißes Gewand gegeben. Das ist ein Trost. Sie selbst sind angekommen in der Ewigkeit und sie sind Gerechtfertigte. Und damit sollen sie sich zunächst einmal begnügen, dass sie selbst gerechtfertigt sind. Und es wurde zu ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit ruhen sollten, bis ihre Mitsklaven und auch ihre Brüder, denen bevorstehe, getötet zu werden, eben wie sie vollendet würden. Vielleicht soll es heißen, vollzählig würden, aber vielleicht ist vollendet doch besser. Das heißt, Gott hat unser Leben in seiner Hand. Er weiß, wer von uns den Märtyrertod sterben soll und wer nicht. Das wird hier angedeutet. Denen bevorstehe, getötet zu werden, das ist in Gottes Plan für den und den. Nicht für jeden, aber für einige ist das sein Plan. Warum heißt es hier kurze Zeit? Denn seit Johannes, dem Apostel, ist es doch schon eine längere Zeit, fast 2000 Jahre, nicht wahr? 1900 Jahre bald. Warum heißt es kurze Zeit? Sie ist kurz in dem Sinne, dass es für die Christen, die treu geblieben sind, nie zu lange war. In dem Sinne kurz, das ist ein anderer Gebrauch, aber ich habe hier jetzt nicht die Zeit, das zu belegen. Immer wieder in der Heiligen Schrift ist die Rede von einer kurzen Zeit, auch in dieser Verbindung. Kurz ist sie für den, der die Treue hält. Ich erinnere an 2. Petrus 3, Vers 9, glaube ich ist es, wo es heißt, dass ein Tag bei Gott wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Nicht in dem Sinne, dass Gott die Zeit eines Tages mit 1000 Jahre vergleicht oder umgekehrt 1000 Jahre mit einem Tag. Das ist nicht der Sinn des Textes, sondern die Treue Gottes bleibt über 1000 Jahren genauso intakt, hat genau dieselbe Qualität nach 1000 Jahren wie nach einem Tag. In diesem Sinne sind 1000 Jahre für Gott kurz. Nicht, weil er nicht weiß, wie lang das ist, sondern weil seine Treue nie aufhört. Und für das Kind Gottes, das auch über längere Zeit ausharrt und treu bleibt, ist die Zeit nie zu lange. Das heißt, sie bleibt, was das Vertrauen betrifft, kurz. Sie wird nicht überspannt. Er bleibt dem Herrn treu. Und hier wird vorausgesehen, dass die Mitsklaven und Mitbrüder dieser, die schon abgeschieden sind, die schon gemartert wurden, dass die treu bleiben werden. Für sie wird die Zeit nicht zu lange werden. Sie wird auch für sie nur eine kurze Zeit sein. Sie werden ankommen, sie werden treu bleiben. Das ist etwas Herrliches, zu wissen, dass Menschen treu bleiben werden. Gott kann uns bewahren. Nun, und die Uhr ist schon wieder 9 Uhr geworden. Für mich gehen Uhren viel zu schnell, wenn ich hier bin. Aber irgendwann muss man aufhören. Ich dachte, ich würde heute bis in Kapitel 8 hineinkommen. Aber es geht nicht so schnell. Ich hoffe, Sie haben Geduld. Wenn es zu lange für Sie dauert, durch die Offenbarung zu kommen, sagen Sie es ruhig. Ich kann einfach so verschiedene Akzente setzen oder einfach einen Überblick geben. Aber mir ist die Offenbarung sehr wichtig geworden, und solche Zeichen der Größe Gottes, der Bewahrung Gottes, der Tatsache, dass er Gericht und Gnade in seiner Hand hat und uns in seiner Hand hat, das ist mir in diesen letzten Monaten sehr, sehr groß geworden. Ich hoffe, es wird auch Ihnen groß. Ich würde also ermutigen, sich mit diesen Kapiteln zu befassen und immer wieder nicht nur das Merkwürdige und Auffallende und Sensationelle zu sehen, sondern gerade das Tröstliche, aber auch das Ernste, das für unser Leben eine Anwendung hat, zu sehen.